ARD.
An ihr kommt keiner vorbei. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist bei den Wahlen in Thüringen und Sachsen aus dem Stand so stark geworden, dass ohne das BSW wohl keine Regierungen gebildet werden könnten. Doch die Frage ist, will sie das überhaupt? Ist mit Ihnen ein Staat zu machen, Frau Wagenknecht? Frage ich die Mitgründerin und Co-Vorsitzende des gleichnamigen Bündnisses. Schönen guten Abend, Frau Wagenknecht. Und später in der Sendung freue ich mich auf den CDU-Politiker Thorsten Frey, mit dessen Partei das BSW regieren will, und auf den Journalisten Michael Bröker. Schön, dass Sie zu Hause dabei sind und schön, dass Sie hier im Publikum dabei sind. Schönen guten Abend. Willkommen, Frau Wagenknecht.
Guten Abend.
Wie ist das, nach 33 Jahren das erste Mal ein politisches Erfolgserlebnis zu haben?
Ich würde nicht sagen, dass es das erste Mal ist, aber ich gebe zu, ich bin natürlich sehr froh, dass das so schnell funktioniert hat, dass so viele Menschen uns ihr Vertrauen gegeben haben. Das zeigt eben, dass unsere Einschätzung richtig war, dass es eine riesige Repräsentationslücke gibt, dass ganz viele Menschen politisch heimatlos geworden sind in den letzten Jahren und dass sich auch ganz viele Menschen Veränderung wünschen. Das ist ja sehr, sehr deutlich in diesen Wahlergebnissen und wir auch Veränderung brauchen in Deutschland im Vergleich zu dem, was die CDU einst gemacht hat, aber eben auch vor allem, was die Ampel jetzt anrichtet.
Erstes politisches Erfolgserlebnis sage ich deswegen, weil Sie vorher ja, ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, die bekannteste deutsche Oppositionspolitikerin waren, woran die Medien ja auch ihren Anteil haben. Sie sind, glaube ich, eine der meistgebuchten Talkshow-Gäste.
Wird oft überschätzt.
Ich glaube, man kann es sogar nachzählen, was sicher sich ausgezahlt hat in allem Möglichen, in dem Verkauf ihrer Bücher, in dem Auftreten bei Reden. Aber schlägt das jetzt auch politisch zu Buche?
Na, einfach nur in Talkshows zu sein. Herr Kühner zum Beispiel war letztes Jahr der am meisten in den Talkshows präsente Politiker. Das hat nicht unbedingt bei der SPD eingezahlt, zumindest wenn man die Wahlergebnisse sich ansieht. Auch grüne Politiker sind sehr, sehr viel in Talkshows.
Aber wären Sie da, wo Sie stehen, wenn die Medien nicht Sie mit aufgebaut hätten?
Natürlich haben wir oder habe auch ich die Möglichkeit gehabt, so wie viele andere Politiker auch, mich in den Medien zu äußern. Aber das Wesentliche ist doch, was sagt ein Politiker? Also es gibt Politiker, die sehr, sehr viel in den Medien sind und deren Parteien trotzdem jetzt von den Wählerinnen und Wählern abgestraft wurden, weil diese Politiker einfach für eine Politik stehen, die die Menschen nicht wollen. Das betrifft die Außenpolitik, das betrifft die Migration, das betrifft aber auch das Soziale. Wir haben ja schon eine Gesellschaft, die immer ungleicher wurde, wo es immer weniger möglich ist, sich mit eigener Anstrengung, mit eigenem Fleiß wirklich hochzuarbeiten, wenn man aus ärmeren Verhältnissen kommt. Und viele Menschen sagen zu Recht, wir wollen einfach besser regiert werden. Wir wollen eine Regierung, die einen Plan hat für die Zukunft und nicht eine, die unsere Industrien aus dem Land treibt.
Und jetzt könnten Sie zum ersten Mal Teil dessen sein. Sie könnten ins Regieren kommen. Bislang, könnte man sagen, sind Sie vor allem dadurch aufgefallen, dass Sie vor allem sehr viel geschimpft haben über die Regierung und öffentlichkeitswirksam aus Parteien ausgetreten sind. Bodo Ramelow hat einmal über Sie und Ihren Ehemann Oskar Lafontaine gesagt, Ihr Markenzeichen sei das Gehen. Wäre Fliehen treffender?
Also ich bin aus einer Partei ausgetreten und das, nachdem ich sehr, sehr lange mich bemüht habe, den Kurs der Partei, also der Linken, so zu verändern, dass es wieder mehr Menschen, dass sie wieder das Vertrauen von mehr Menschen gewinnt. Das ist mir nicht gelungen und deswegen haben wir, also nicht nur ich, irgendwann gesagt, wir müssen versuchen, mit einem eigenen politischen Projekt tatsächlich die Verhältnisse zu verändern. Weil die Linke in ihrer Anfangszeit hat sie ja wirklich auch politisch etwas bewegt. Also dass es den Mindestlohn gab. Es waren ja viele Dinge, die auch durchaus positiv waren. Aber irgendwann hat sie sich dann auf einen Kurs, ist sie auf einen Kurs eingeschwenkt, wo die Menschen gesagt haben, das sind Themen, die uns nicht interessieren. Wir wollen nicht eine noch radikalere grüne Partei, sondern wir wollen eine Partei, die die Rentnerin, die Sorge hat, wie sie mit ihrer Rente über den Monat kommt, vertritt. Wir wollen eine Partei, die tatsächlich die großen Fragen anspricht und nicht Illusionen schürt, also offene Grenzen für alle und Ähnliches. Und da hat man eben an den Wahlergebnissen gesehen, die Linke konnte das nicht mehr bewegen.
Haben Sie deswegen eigentlich eine eigene Partei gegründet?
Ich habe die Partei mit anderen gemeinsam, vielen ja auch, die nicht aus der Linken kommen, gegründet, weil wir das Gefühl haben, es braucht eine neue Kraft, es braucht einen politischen Neubeginn in Deutschland. Wir haben Parteien, die uns seit Jahren regieren, die die Probleme nicht lösen, sondern zusätzliche Probleme schaffen.
Aber wer ist eigentlich auf den Namen gekommen, Bündnis Sahra Wagenknecht? War das Ihre Idee?
Wir haben darüber tatsächlich länger diskutiert, ob das sinnvoll ist. Ich war am Anfang nicht begeistert davon. Aber es ist natürlich so, dass eine junge Partei zunächst mal Schwierigkeiten hat, überhaupt auf dem Wahlzettel gefunden zu werden. Also bei der Europawahl zum Beispiel waren wir ganz unten. Wenn man dann einen Namen hat, den die Menschen sich noch nicht eingeprägt haben, BSW zum Beispiel, kannten die meisten am Anfang noch nicht, aber dann stand eben daneben Bündnis Sahra Wagenknecht. Dadurch hat man uns leichter gefunden. Das war also nicht, weil ich mich jetzt unbedingt dadurch wichtig machen möchte, dass die Partei nach mir heißt.
Ist Ihnen das ein bisschen unangenehm?
Es wird ja immer so debattiert. Ich meine, die öffentliche Debatte hat ja auch ein Faible dafür, sich an Nebenfragen aufzuhängen. Also da wurde darüber geredet, wie die Partei heißt, statt darüber, was wir wollen und ob es nicht dringend notwendig ist, dass sich etwas verändert.
Aber es ist ja sehr auffällig, Frau Wagenknecht, es hat noch nie, bis auf eine zu vernachlässigende Ausnahme, noch nie in Deutschland eine Partei gegeben, die nach einer Person benannt wurde, so als dürfte es keine anderen Götter neben ihnen geben.
Nein, das ist Unsinn. Sondern es hat ja auch noch selten in Deutschland erfolgreiche Parteigründungen gegeben. Also es werden ständig Parteien gegründet und die meisten gehen sang- und klanglos unter. Viele davon haben durchaus ehrliche Anliegen, aber sie werden gar nicht wahrgenommen, sie werden gar nicht identifiziert. Und natürlich haben wir dadurch, dass ich sehr bekannt bin, eben den Vorteil gehabt, dass die Leute wissen, wofür steht diese Partei, weil sie wissen, wofür ich stehe. Und ich finde viel wichtiger, darüber zu reden, was in unserem Land schiefläuft und was verändert werden muss. Wir sind ein sehr, sehr reiches Land und trotzdem schaffen wir es nicht, allen Kindern in der Schule auch nur elementar richtig lesen, schreiben und rechnen beizubringen.
Dass Sie das alles über ein anderes Mandat, nämlich über das der Linken, getan haben und jetzt im Bundestag sitzen und die Wirkkraft und die Ressourcen des Bundestags nutzen auf dem Ticket der Linksfraktion, das finden Sie immer noch nicht unanständig, ne?
Ich nutze sie ja nicht auf dem Ticket der Linksfraktion und ich würde sagen, die Ergebnisse der Linken, seit wir sie verlassen haben, zeigen, dass wir auch zu diesen 4,9% damals doch einen gewissen Anteil beigetragen haben. Also bei der Europawahl waren es dann 2,7%. Also es ist ja nicht so, dass alle Leute die Linke damals 2021 gewählt haben gegen mich, sondern einige haben sie ja offenbar auch wegen mir gewählt. Also deswegen, ich finde, ich will da auch gar keine alte Wäsche waschen. Ich finde wichtig, dass wir in Deutschland, wir haben jetzt Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen und ich finde, diese Botschaft muss doch mal von allen Parteien verstanden werden. Das ist doch wirklich ein Ausweis dafür, wie viele Menschen sich etwas anderes wünschen als das, was die Ampel macht, aber auch das, was die CDU verkörpert.
Ich würde gerne noch einen Moment bei der Botschaft Sahra Wagenknecht bleiben. Wir haben nämlich festgestellt, dass es von Ihrer Partei und von Ihnen als Person schon einen riesen Merchandising gibt, können wir mal kurz zeigen. Es gibt schon Sahra Tassen, es gibt schon Sahra Hoodies, Sahra Kühlschrankmagnete, Sahra Mauspads, Regenschirme. Wann gibt's die Sahra Matruschka?
Also wir haben das vor allem deshalb gemacht, weil es das alles auch schon ohne uns gab und wir wollten diesen Wildwuchs stoppen, weil das war teilweise auch ein bisschen peinlich, was da war. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir lieber eigene Sachen. Ja, kann man nun ulkig finden oder nicht. Ich meine, viele Leute kaufen das und möchten das.
Also finden Sie schon auch ganz cool, den Personenkult, oder?
Was heißt Personenkult? Sowas gibt es bei bekannten Politikern, ich glaube auch bei anderen Parteien. Vielleicht
gibt es
da nicht die Nachfrage.
Ich habe es geschaut. Es gibt in der SPD, gibt es so von alten SPD-Granden, gibt es Tassen maximal. Aber dieses ganze Ensemble haben wir so vergleichbar nicht gefunden.
Ist das jetzt wirklich das Thema, über das wir heute Abend reden wollen?
Nee, aber es ist Personenkult, ist ein Thema, weil Ihre Thüringer Spitzenfrau Katja Wolf sich dezidiert dazu geäußert hat. Ich würde das gerne mal vorlesen. Sie hat gesagt, mich hat die Wende 89 sozialisiert. Ich mag keinen Personenkult, ich will kein Zentralkomitee, ich will kein Bild meines Parteivorsitzenden im Büro. Die will keine Tasse von Ihnen.
Nein, die muss ich auch wirklich nicht haben, sondern das ist für die Menschen, die sie haben wollen. Und ansonsten bin ich auch
nicht. Warum fühlt sie sich genötigt, das so klarzustellen?
weil sie vermutlich danach gefragt wurde. Und ich würde genauso antworten. Ich will auch keinen Personenkult und wir machen auch keinen Personenkult in der Partei, sondern der Name der Partei ist dafür da, dass die Leute auf dem Wahlzettel zunächst mal diese Partei finden. Und die Menschen wissen, wofür die Partei steht. Deswegen haben wir zunächst mal gesagt, es wird diesen Namen geben, der ist auch nicht für die Ewigkeit, auch weil ich ja nicht für die Ewigkeit Politik mache und das BSW ja schon angetreten ist, um zu bleiben.
Bereiten Sie jetzt schon wieder Ihren Ausstieg vor?
Also Sie können sich mein Geburtsdatum ansehen. Es ist relativ überschaubar, dass ich wahrscheinlich in 25 Jahren oder so nicht mehr unbedingt ganz vorne in der Politik stehen möchte. Also ich meine, wir haben in Deutschland die Rente mit 67. Bei Politikern ist sie vielleicht manchmal später, aber man sollte jetzt auch nicht in sehr, sehr hohen Altersgruppen noch meinen, man muss eine Partei führen. Und deswegen wird das nicht für die Ewigkeit sein. Aber ich finde, das ist doch wirklich nicht das zentrale Thema, sondern das wichtige Thema ist doch, warum haben uns so viele Menschen gewählt? Das hat ja etwas mit den Dingen zu tun, für die wir stehen. Das hat etwas mit einer großen Unzufriedenheit damit zu tun, auch mit Sorgen, die
es ist sehr interessant, wie Sie das mit Abscheu von sich weisen, diesen Personenkult. Und wenn Sie sagen, es ist gar nicht so, dass Sie nur im Zentrum stehen, sondern dass Sie auch alle gemeinsam und gleichberechtigt zusammenarbeiten wollen, dann frage ich mich schon, warum lassen Sie Frau Wolf in Thüringen und Frau Zimmermann in Sachsen nicht mehr freie Hand? Sie haben gesagt, wer mit dem BSW verhandeln will, der muss mit mir sprechen. Haben Sie nicht genug Vertrauen zu Ihren Spitzen?
Nein, ich habe gesagt, auch mit mir und nicht nur mit mir. Natürlich werden die Koalitionsgespräche von unseren Spitzenkandidaten geführt. Aber es ist ja so, dass die CDU sehr, sehr bewusst versucht, einen Spalt reinzutreiben und immer sagt, ja, also das BSW vor Ort, das sind ja ganz anständige Leute, aber das BSW in der Spitze, Sarah Wagenknecht, das ist ganz böse, mit denen darf man gar nicht.
Aber warum
und wir müssen
wollen Sie,
schon sehr deutlich machen, das gibt nicht zwei BSWs, sondern es gibt ein BSW.
Klar,
und ich möchte mir schon auch ein Bild verschaffen.
Das vermutet doch niemand, dass es zwei BSW gibt.
Ja, doch, das ist ja die öffentliche Debatte und das ist nicht der Fall. Wir stimmen uns hier eng ab. Und ich möchte auch einen persönlichen Eindruck haben, wenn wir in eine Landesregierung gehen, möchte ich schon auch mit dem künftigen Ministerpräsidenten einmal gesprochen haben, um zu spüren,
das
ist hier ein ehrliches
Anliegen.
Friedrich
Merz geht auch nicht zu Katja Wolf und will mal hören, was die so grundsätzlich denkt.
Naja, wir stellen ja auch nicht den Ministerpräsidenten. Dafür hätten wir stärker werden müssen in Thüringen. Das war ja teilweise sogar den Umfragen zunächst mal nicht ganz klar. Aber jetzt ist es eben so, dass die CDU vorn liegt. Jetzt ist es Herr Vogt. Und die Frage, die ja viel, viel wichtiger ist, ist ja, was kann in Thüringen erreicht werden? Ist die Bereitschaft da, wirklich eine Regierung zu bilden, die nicht einfach nur von dem Willen getragen ist, alle, die nicht AfD sind, schließen sich irgendwie zusammen und inhaltlich, und die Minister freuen sich und die Staatssekretäre freuen sich und die Thüringer merken nach einem halben Jahr, es hat sich nichts geändert. Mhm. So eine Regierung wollen wir nicht bilden, weil dann würden wir die Menschen enttäuschen und dafür stehen wir nicht zur Verfügung.
Mhm. Wofür Sie stehen, darüber werden wir noch sprechen. Jetzt wollen wir erst mal über das Wie sprechen, denn über das Was. Der Wahlkampf, ich habe schon gesagt, ist ganz auf Sie zugeschnitten. Und wie Sie dort auftreten und was Sie wie sagen, das haben wir uns genauer angeschaut und einen Kommunikationsberater gebeten, das zu analysieren.
Sprache spielt eine große Rolle in der Politik von Wagenknecht. Wagenknecht ist der Meinung, dass man über Sprache Politik verändern kann. Und ich glaube, da hat sie auch einen Punkt, weil wir immer die Realität, die Wahrheit über Sprache in der Politik verhandeln.
Wir erleben wieder Politiker, die sich anmaßen, uns vorzuschreiben, wie wir zu sprechen haben, welches Auto wir zu fahren haben, welche Heizung.
Und auch da wieder sind wir wieder bei den Grünen und ihren Lügen.
Klar, die Raketen tragen immerhin den weiblichen Namen Iris. Also so viel Feminismus muss im Hause Baerbock offenbar sein.
Gut und böse, richtig und falsch, Freund und Feind sind immer eindeutig verteilt. Und das erzeugt natürlich eine Vereinfachung der Welt. Und die Welt ist aber eigentlich deutlich komplexer.
Für mich sind die Grünen die heuchlerischste, abgehobenste, verlogenste, inkompetenteste und gemessen an dem Schaden, den sie verursachen, derzeit auch die gefährlichste Partei, die wir aktuell im Bundestag haben.
Die Rhetorik von Wagenknecht bewegt sich im Dreieck der wichtigsten politischen Emotionen. Das sind Angst, Wut und Hoffnung. Und sie bindet die in eine Erzählung ein, in der der Status quo ein Untergang des Landes ist und sie dann aber die Retterin des Landes am Ende ist.
Ich denke schon, um diesen Wahnsinn zu stoppen, dass das kriegstüchtige Deutschland in einer Welt voller Kriege jetzt auch militärisch wieder ganz vorn mitmischen will, schon um das zu stoppen, war es so wichtig, dass wir uns auf den Weg gemacht haben.
Sarah Wagenknecht ist ein Ausnahmephänomen in der deutschen Politik, nicht nur, weil ihre Partei auf einer Hyperpersonalisierung beruht, sondern auch, weil die Person Wagenknecht selbst von einer sehr kalkulierenden und sehr wirksamen Rhetorik und Sprache lebt, über die sie sehr viel mediale Aufmerksamkeit generiert.
Scholz jedenfalls, der kennt den Russen ganz genau und den schlimmen Putin erst recht. Nicht einmal eine Debatte im Bundestag hält der Vasallenkanzler für nötig.
Ich glaube, sie benutzt den Begriff Vasallenkanzler sehr bewusst. Den hat es in der deutschen Geschichte auch schon mal gegeben, in der Weimarer Republik. Und sie versucht ja auch, neue Begrifflichkeiten in den Diskurs zu bringen und somit eine neue Wahrheit zu schaffen.
Ein Vasallenkanzler, Frau Wagenknecht. Vasall ist, man könnte auch sagen, Knecht ist ein anderes Wort für Vasall. Unter welcher Knechtschaft steht Olaf Scholz angeblich?
Naja, das bezog sich ja darauf, dass er mal eben am Rande eines NATO-Gipfels mitgeteilt hat, dass demnächst in Deutschland US-Raketen stationiert werden sollen. Das ist eine sehr gefährliche Entscheidung für Deutschland, weil das sind keine Verteidigungswaffen, das sind Angriffswaffen. Und sie bringen uns natürlich erst recht in das Zielfernrohr russischer Atomraketen. Das haben viele Militärs gesagt. Ich habe eine Studie gelesen von Oberst Adi Richter. Das ist bei der Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlicht worden, der davor warnt, dass diese Raketen das nuklearstrategische Gleichgewicht zwischen Russland und den USA verändern.
Darf ich noch mal fragen, wessen Vasall ist Olaf Scholz?
Na, diejenigen, die ein Interesse an diesen Raketen haben, sind die Vereinigten Staaten. Die Raketen sind ja auch offiziell dafür da, die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten zu verteidigen. Dass ein Bundeskanzler eine solche Entscheidung abnickt, kein anderes europäisches Land stationiert solche Raketen, das finde ich wirklich empörend.
Sie würden ernsthaft behaupten, Olaf Scholz ist der Vasall der Vereinigten Staaten?
Er hat zumindest in all den Entscheidungen, die er in den letzten Jahren getroffen hat, relativ wenig Rückgrat und eigene Statur vermittelt. Also auch bei der ganzen Geschichte um Nord Stream.
Aber
also
Sie wissen, was das schon. Also wir reden ja jetzt über Sprache, Frau Wagenknecht. Und das inhaltlich zu kritisieren, ist das eine. Dass wir unter dem Schutz der Vereinigten Staaten und des Verteidigungsbündnisses NATO stehen, kann man so oder so sehen. Und ob jetzt Mittelstreckenraketen stationiert werden sollen oder nicht, kann man so oder so sehen. Aber das Wort Vasall insinuiert, dass Deutschland kein souveräner Staat ist.
Deutschland, es geht nicht darum, was Deutschland, sondern es geht darum, wie der Kanzler sich verhält. Und das ist ja das Kernproblem. Natürlich sind wir ein souveräner Staat, wir haben aber keine souveräne Regierung, zumindest in ihren Entscheidungen. Und das empört die Menschen. Und das bringt sie auf, weil sie natürlich wollen, dass die Regierung in erster Linie die Interessen hier der Menschen hier im Land vertritt. Und wenn andere europäische Länder zum Beispiel solche Raketen nicht aufstellen, das ist der große Unterschied zum NATO-Doppelbeschluss damals. Damals hat man das Risiko verteilt, jetzt bringt man das Risiko nur nach Deutschland. Wenn auch in anderen Entscheidungen, auch Ukraine, die USA waren es irgendwann leid, den Ukraine-Krieg mit riesigen Milliarden zu finanzieren. Scholz stand bereit und hat gesagt, wir stocken auf. Deutschland ist zurzeit das Land, das am meisten seine Steuerzahler schröpft.
Ich möchte von Ihnen wissen, ob Sie diese Sprache benutzen müssen. Deutschland als Vasall oder den Kanzler als Vasall der Siegermächte zu bezeichnen, ist auch eine beliebte Methode, zum Beispiel der Reichsbürger.
Jetzt kommen Sie mir doch nicht damit.
Nein, ich komme Ihnen damit, weil dazu
Sie... Die Reichsbürger behaupten, dass Deutschland überhaupt kein eigenständiges Land ist, dass es gar keine Bundesrepublik gibt.
Und Sie benutzen das Wort. Haben Sie das von denen oder haben die das von Ihnen?
Also ich weiß gar nicht, ich lese nicht die Publikation der Reichsbürger und ich habe nie in Frage gestellt, dass es die Bundesrepublik als souveränen Staat gibt. Ich meine, dann könnte man ja Scholz gar nicht vorwerfen, dass er sich so verhält, wie er sich verhält. Er
aber
tut
Sie,
das,
Sie
weil
benutzen,
er
Sie benutzen
eben einfach
deren
nicht,
Wortschatz und ich
nein, ich
doch.
Benutze nicht den Wortschatz der Reichsbürger. Also
und,
das finde ich jetzt wirklich unterirdisch,
dieses Niveau. Und darf Ihnen noch zeigen, in welcher anderen Gesellschaft Sie sich dabei noch bewegen, denn Björn Höcke von der AfD... Der bezeichnet die CDU, mit der Sie bald in Sachsen und Thüringen womöglich regieren wollen, als Vasall, wie dieses Video jetzt eindrücklich belegt.
So, jetzt möchte ich noch ein bisschen auf der CDU rumprügeln. Ja? Weil die CDU natürlich, und das sage ich in aller Deutlichkeit, eine transatlantische Vasallenpartei ist. Das hört sich hart an, oder? Transatlantische Vasallenpartei. Aber genau das ist diese abgehalfterte Union.
Da befinden Sie sich nicht in angenehmer Gesellschaft.
Also wissen Sie, wenn Sie die Rhetorik von Herrn Höcke, der über einen notwendigen Aderlass schwadroniert, über die Remigration von 20 bis 30 Millionen Menschen aus Deutschland, darüber, dass wohltemperierte Grausamkeiten notwendig sind, wenn Sie die mit meiner Rhetorik vergleichen, dann
Diskussionskultur. Man findet das Wort Vasallen nur in rechtsextremer Rhetorik. Deswegen
also das Wort auch. Wird man in vielen Bereichen finden und das wird auch von vielen Menschen benutzt. Ich finde, diese ganze Diskussionskultur, dass ein Wort jetzt plötzlich einen in eine Haftung nimmt mit irgendwelchen Leuten, die dieses Wort auch verwenden. Wir sollten über den Sachverhalt reden. Warum entscheidet Scholz nicht eigenständig? Warum sieht Scholz nicht die Interessen unseres Landes als seinen wichtigsten Auftrag? Das ist doch das Entscheidende und nicht ein Wort, das auch Herr Höcke benutzt.
Er würde sagen, es ist sein Auftrag und es geht nicht nur um ein Wort, sondern es geht um Ihre Rhetorik insgesamt. Und dann gucken wir das andere Beispiel nochmal an, was wir eben im Film gesehen haben. Gucken uns aber jetzt nochmal an, so wie Sie über die Grünen gesprochen haben.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Besseren Zeiten Wagenknechts Wochenschau. Für mich sind die Grünen die heuchlerischste, abgehobenste, verlogenste, inkompetenteste und gemessen an dem Schaden, den sie verursachen, derzeit auch die gefährlichste Partei, die wir aktuell im Bundestag haben.
Geht es noch kleiner, Frau Wagenknecht? Die verlogenste, inkompetenteste und gefährlichste Partei im Bundestag ist in Ihren Augen nicht die rechtsextreme AfD, sondern die Grünen.
Es gibt den Zusatz, gemessen an dem Schaden, den sie anrichten.
Trotzdem, die AfD, Superlative.
Die AfD kann diesen Schaden nicht anrichten, weil sie nicht an der Macht ist. Die Grünen haben in den letzten Jahren extremen Schaden angerichtet. Sie stehen für eine Energiepolitik, die die Energiepreise extrem verteuert hat, die Unternehmen aus dem Land treibt, die Insolvenzen hochtreibt. Das sind doch alles Realitäten. Sie stehen auch für diese enorme Arroganz. Ich meine, wir
das
haben einen Energiepreisschock. Da hat Herr Habeck auch noch ein Heizungsgesetz obendrauf. Ich glaube, die Partei, die am meisten Anteil daran hat, dass Herr Höcke bei der letzten Landtagswahl in Thüringen über 30% bekommen hat und die AfD in Sachsen auch, die Partei, die den Hauptanteil daran hat, das sind die Grünen. Und deswegen sind sie die gefährlichste Partei.
Nochmal in der Sache zu kritisieren, ist absolut Ihr Recht. Sie aber machen durch diese Wortwahl demokratische Parteien verächtlich.
Ich mache keine Partei verächtlich, sondern ich setze mich damit auseinander, dass wir eine Politik im Land haben, die am Ende die Menschen so wütend macht, so empört, so in die Verzweiflung treibt, dass
die Sie jetzt AfD finden, Sie diese können diese Ergebnis, Wut weiter schüren, indem Sie solche Vokabeln
Ich schüre lassen. Keine Wut, sondern ich bringe zum Ausdruck, was viele Menschen denken, die es auch satt haben, auch dieses enorme Gutmenschengetue von Politikern, die auf der einen Seite den Eindruck erwecken, sie wollten also jeder Kröte über die Straße helfen, aber wenn immer mehr alte Menschen in Deutschland wirklich einen Ruhestand ohne Würde haben, weil sie einfach zu wenig Renten haben, dann lässt sie das völlig kalt.
Woher,
das ist doch diese Widersprüchlichkeit,
woher, Frau
die
Bank
die Menschen
nicht?
Auch einfach nicht mehr ertragen.
Woher wissen Sie genau, was die Menschen denken?
Erstens, weil ich sehr, sehr viel unterwegs bin. Natürlich denken nicht die Menschen, aber es denken doch offenbar sehr viele Menschen. Das sieht man an den Wahlergebnissen. Und deswegen brauchen wir eine andere Politik, damit die Menschen wieder Vertrauen fassen in die Demokratie.
Sie setzen sich ja häufig ein für Menschen, die, sagen wir mal, zu wenig zum Leben haben, die beispielsweise sich bei der Tafel was zum Essen besorgen müssen und am Ende des Monats zu wenig Geld haben. Wie informieren Sie sich eigentlich über die Lebensumstände solcher Menschen?
Ja, indem ich da bin, indem ich durchs Land reise, indem ich ganz viele Menschen treffe.
Sie sind wo sind Sie? Bei den Tafeln?
Ich war auch schon bei Tafeln. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die Tafeln unterhalten. Natürlich, ich bekomme unendlich viele Mails von Menschen, die mir ihre Schicksale erzählen. Und da weiß ich, und ich spüre ja auch im Wahlkampf, ich spüre, wenn ich im Land unterwegs bin, ich werde angesprochen, ich werde auf der Straße angesprochen.
Wann waren Sie das letzte Mal bei einer Tafel?
Das letzte Mal bei einer Tafel. Ich habe mit jemandem gesprochen, der eine Tafel macht. Und das ist noch nicht, das ist ein halbes Jahr her. Und ich bekomme Mails von älteren Menschen zum Beispiel, die zu Tafeln gehen und die sagen, es wird immer weniger, was sie dort bekommen. Sie fühlen sich da auch nicht mehr wohl. Sie fühlen sich auch entwürdigt dadurch, dass sie dorthin gehen. Und natürlich spreche ich mit diesen Menschen.
Aber Sie sprechen mit den Menschen, schauen Sie sich das auch vor Ort an?
Ja, ich halte nichts davon, dass Politiker mit 5 Fotografen im Gepäck mal eben zu einer Tafel gehen und versuchen dort also für sich Stimmung zu machen, sondern ich spreche mit den Menschen, ohne dass ich jetzt eine Kamera mitbringe und ohne dass ich einen Fotografen mitbringe. Aha. Und dass das, was ich sage, dass das, was ich aufnehme, nicht ganz weit weg ist von den Menschen, das merkt man ja nun daran, dass wir eben doch diesen Rückhalt in der Bevölkerung offensichtlich haben. Und es ist doch wirklich ein Grundproblem, also ob das jetzt die Tafeln sind, ob das andere, auch der Mittelstand. Ich meine, ich war jetzt im Wahlkampf im Erzgebirge bei Unternehmern. Das sind Leute, die haben mir sehr, sehr klar geschildert, wie beengt ihre Situation ist, dass der Einbruch schlimmer ist als in der Corona-Zeit, dass die hohen Energiepreise sind.
Da habe ich mit
den Menschen gesprochen, die dort einen harten Knochenjob machen und nicht mal 30.000 Euro im Monat haben.
Das glaube ich auch.
Im Jahr haben.
Es gibt ein Foto, dass sie bei der Firma, bei dem Mittelstand waren. Es gibt aber keine Fotos von Besuchen von Sarah Wagenknecht bei irgendwelchen sozialen Einrichtungen. Wir haben uns dafür interessiert und gesucht. Wir haben Bilddatenbanken durchsucht und haben kein einziges Bild gefunden. Keine Sarah Wagenknecht im Krankenhaus, keine Sarah Wagenknecht im Kindergarten, keine Sarah Wagenknecht bei der Tafel. Und dann haben wir gedacht, okay, dann nimmt sie eben keine Fotos mit und keine Fotografen. Kann ja auch unangenehm sein. Dann haben wir bei Sozialverbänden angerufen. Im Osten, wo sie gerade im Wahlkampf unterwegs waren, und natürlich auch in Nordrhein-Westfalen, dort, wo sie sich mehrfach um ein Direktmandat kandidiert haben und bemüht haben. Niemand dort kann sich erinnern, dass sie jemals persönlich eine soziale Einrichtung besucht haben. Sie lassen
nicht.
Sich davon berichten.
Ich spreche mit den Menschen.
Warum
also ich
sie
gehe
das?
Nur nicht mit dieser Rhetorik von Politikern. Wir bringen also viel Presse mit und gehen einmal dorthin. Ich habe ständig Kontakt. Ich bekomme die Mails von den Menschen. Die Menschen sprechen mich am Flughafen an. Da, wo zum Beispiel das Sicherheitspersonal, die auch schleißbezahlte Jobs haben. Ich werde von Taxifahrern und von anderen Menschen angesprochen. Ich spreche auch mit den Menschen, ja, wenn sie mich ansprechen. Und dafür brauche ich nicht 5 Fotografen im Gepäck. Und dafür, um zu wissen, dass es demütigend für alte Menschen ist, wenn sie zur Tafel gehen müssen. Und dass wir im Rentensystem etwas ändern könnten und längst müssten. Dafür muss ich nicht Fotos irgendwo machen. Und das Gleiche gilt jetzt auch zum Beispiel, wenn ich jetzt sehe, natürlich haben wir Kontakte auch zu VW. Wenn ich sehe, wie dort jetzt die Menschen bangen müssen um ihre Jobs, weil die Konzernleitung sagt, sie hat 5 Milliarden, nicht nachdem sie 4,5 Milliarden als Dividende ausgeschüttet hat. Das sind doch alles Gespräche, die ich führe. Und ehrlich gesagt, mir das abzusprechen, weil Sie keine Fotos gefunden haben.
Nein.
Also glauben Sie, dass die anderen Politiker, nur weil sie Fotos machen, näher an den Leuten dran sind? Die sind ja sowas von weit weg.
Wenn die Sozialverbände sagen, Sarah Wagenknecht war hier nie vor Ort.
Welche Sozialverbände?
In Nordrhein-Westfalen, nein, es ist doch nur verwunderlich und wir haben uns gefragt.
Sie haben mit Funktionären geredet von Sozialverbänden, die wahrscheinlich SPD-Parteibuch haben. Die haben Ihnen allen gesagt, dass sie da nicht haben.
Wie wirkt es auf die Wählerschaft, wenn die Frau, die ja selber eigentlich eine Großverdienerin ist, allein für ihr letztes Buch.
Alle Politiker sind Großverdiener im Vergleich zu dem, was die
zu den Menschen, für die sie sich immer wieder einsetzt, nicht nachweisbar und andauernd einsetzt. Das haben wir uns gefragt, wie das wohl wirken könnte.
Ich finde das wirklich nicht okay, dass Sie mich hier absprechen, dass ich mich für diese Menschen einsetze, weil ich mit diesen Menschen spreche, weil ich offensichtlich ja auch wahrgenommen werde als jemand, der weiß, wie es Ihnen geht. Sonst würden wir ja auch nicht von Ihnen gewählt werden. Sie können sich ansehen, dass gerade diejenigen, die weniger verdienen, überdurchschnittlich BSW gewählt haben, weil diese Menschen auch tatsächlich bei den anderen Parteien ja keine Ansprechpartner mehr haben. Ich meine, die Politik hat seit Jahren zugelassen, dass Menschen jeden Monat schuften und arbeiten und trotzdem am Monatsende ein leeres Konto haben. Die Kaufkraft der Löhne ist in den letzten Jahren massiv gesunken. Das hat diese Ampel alles zugelassen. Natürlich nicht nur die Grünen, auch die SPD, die FDP sowieso. Das hat sie nicht interessiert. Und genau das führt doch dazu, dass die Menschen nicht nur das Gefühl haben, sondern auch wirklich nicht mehr vertreten werden in ihren Interessen.
Und was machen Sie jetzt mit diesem Wahlergebnis? Ist mit Ihnen ein Start zu machen, fragen wir in dieser Sendung. Und das fragt sich auch die CDU, die mit dem BSW in Thüringen und Sachsen koalieren werden muss, um eine stabile Regierung oder immerhin eine Regierung zustande zu bringen.
Das Wahlergebnis in Thüringen und Sachsen stellt die Parteien vor eine schwierige Regierungsbildung. Das Bündnis Sarah Wagenknecht holt aus dem Stand in beiden Ländern zweistellige Ergebnisse.
Ja, für uns als Partei war das gestern natürlich ein grandioser Tag. Wir sind zu einem Machtfaktor in Deutschland geworden.
Fest steht, will die CDU die Regierung bilden, kommt sie in beiden Ländern an einer Beteiligung von Wagenknechts BSW nicht vorbei. Problematisch für die CDU sind Wagenknechts außenpolitische Forderungen. Verhandlungen statt Waffenhilfe für die Ukraine und keine Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen auf deutschem Boden.
Die Landesregierung sollte Position beziehen. Sie kann nicht die Entscheidung treffen, aber sie kann die Bundesregierung unter Druck setzen.
Zweifel in der Parteizentrale in Berlin.
Das ist eine Kaderpartei einer Person, die sich in diesen beiden Landtagswahlkämpfen zur Weltpolitik geäußert hat. Aber was diese Partei zu den Abwassergebühren in Thüringen und in Sachsen sagt, weiß ich nicht.
Hier geht es darum, russisches Einflussdenken, russisches Interessendenken und die autoritäre Führung einer Ein-Mann-Führung auch in Deutschland umzusetzen. Und das passt nicht zur Union, das passt überhaupt nicht zur Bundesrepublik Deutschland.
Dennoch kündigt die CDU an, Gespräche zu führen.
Jetzt geben wir das mal an, zuerst mit der SPD und dann mit BSW und dann werden wir schauen, wo wir stehen.
Dafür, dass Sarah Wagenknecht von ihren Maximalforderungen abrücken könnte, gibt es bislang kein Signal.
Zwei Drittel im Osten lehnen die US-Raketenpläne ab. Viele Menschen sagen, die Bundesregierung sollte sich viel mehr um Diplomatie bemühen, nicht immer nur auf Waffen setzen. Und das sollte im Koalitionsvertrag verankert werden als Position der Landesregierung. Das würde die politische Debatte in Deutschland durchaus beeinflussen und vielleicht auch verändern.
Sagt Sarah Wagenknecht. Und darüber wollen wir jetzt sprechen und erweitern die Runde mit einer CDU-Stimme, was super ist an diesem heutigen Abend. Ich begrüße ganz herzlich den ersten parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, Thorsten Frey.
Guten Abend.
Und der Journalist und Chefredakteur von Tape Briefings, Michael Bröker, ist bei uns. Herzlich willkommen. Herr Frey, seit wann lassen sich CDU-Ministerpräsidenten von einem potenziellen kleinen Koalitionspartner Außenpolitisches diktieren?
Das lassen sie nicht. Das werden sie auch in Zukunft nicht, weil Außenpolitik wird in der Bundespolitik gemacht, im Deutschen Bundestag gemacht. Und in den Landtagen beschäftigt man sich mit landespolitischen Themen, mit ganz konkreten Fragen, die für die jeweiligen Länder relevant sind. Und es sind natürlich auch nicht die Landesverbände der CDU, die die außenpolitischen Positionen der Partei insgesamt bestimmen. Und insofern ist das nichts, worüber man in den Landeshauptstädten letztlich auch entscheiden kann.
Aber wenn doch die Bedingung, und zwar eine unumgängliche Bedingung von Frau Wagenknecht ist, dass eine wie auch immer formulierte Formel, wir sind für Frieden, wir wollen nicht, dass die US-Mittelstreckenraketen in Deutschland stationiert werden, im Koalitionsvertrag verankert werden, würden Sie sagen, es kommt auf keinen Fall in Frage?
Also wir stehen ja jetzt am Beginn von Gesprächen. Wir hatten letzten Sonntag die Wahl. Die jeweiligen Spitzenkandidaten werden sich jetzt zusammensetzen, werden Gespräche führen. Man wird sich annähern, möglicherweise in den einzelnen Punkten. Und wir kennen natürlich die Programmatik aus den Programmen. Das ist richtig. Und wir kennen das, was öffentlich gesagt ist. Aber ich will das mal ganz deutlich sagen. Also unsere Partei ist geprägt von der Westbindung, ist geprägt von der transatlantischen Partnerschaft. Das ist das, was die Bundesrepublik Deutschland groß gemacht hat, auch stark gemacht hat, wirtschaftlich stark gemacht hat. Und deswegen werden wir das nicht von der einen oder anderen Landtagswahl abhängig machen, sondern das ist die DNA unserer Partei. Und deswegen sind wir da auch sehr klar.
Markus Söder hat das heute Abend auch bestätigt und gesagt, auf keinen Fall steht sowas im Koalitionsvertrag. Also da bleiben Sie, das würden Sie unterstützen, dass
ja,
man sich da nicht annähern kann.
Ja, selbstverständlich. Also man muss vielleicht die Dinge auch mal konkret anschauen. Also wenn es um die Waffenstationierungen der USA in Deutschland geht, dann dient das vor allen Dingen, ich habe das ja vorhin gehört, dann dient es vor allen Dingen unserer Sicherheit. Denn da geht es um Flugabwehrraketen, da geht es um Marschflugkörper mit größerer Reichweite. Aber man darf ja nicht vergessen, dass 500 Kilometer von hier entfernt beispielsweise russische Iskander-Raketen, die mit atomaren Sprengköpfen versehen sind, auf uns gerichtet sind. Und was man im Übrigen auch nicht vergessen darf, auch das Mullah-Regime im Iran hat Mittelstreckenraketen, die uns erreichen können. Und deswegen ist es doch völlig naiv, so zu tun, als ob alle um uns herum sich permanent aufrüsten. Die USA macht, die Russen machen das seit 20 Jahren. Und wir machen nicht die notwendigen Investitionen in unsere Sicherheit. Das war der Fehler der vergangenen Jahre. Wir sollten den nicht weiter betreiben.
Herr Brücker, wenn die CDU sagt,
ich würde gerne
das kommt antworten. Nicht in Frage, Sie können gleich antworten. Und Frau Wagenknecht sagt, aber es geht nur damit, dass es unabdingbar muss, dass da drin stehen. Wie soll das funktionieren?
Ja, wie immer in der Politik, es wird einen Formelkompromiss geben. Und Frau Dackelen, ihre außenpolitische Expertin des BSW, hat ja ein interessantes Interview in der Berliner Zeitung gegeben und sehr hart durchdekliniert, was möglich ist, auch in einem Landeskoalitionsvertrag, was da drin stehen könnte. Und das geht weit über eine diplomatische Initiative hinaus. Die könnten wir alle unterschreiben. Wir sind für Diplomatie und Frieden. Ich glaube, das kann jede Landeskoalition unterschreiben. Aber es geht da um Stopp der Russland-Sanktionen. Da geht es um die Waffenlieferung, Stopp der Waffenlieferung. Alles Dinge, die natürlich nicht in Thüringen entschieden werden, aber in irgendeiner Art von Formel rein müssen. Und das ist für die BSW offenbar ja eine Sollbruchstelle und für sie ein ernsthaftes Problem. Also so schnell wird das nicht gehen.
Aber was könnte es für ein Formelkompromiss sein?
Naja, also es gibt Präambel in Landeskoalitionen, die sich mit der Ukraine-Krieg auseinandersetzen. Da steht aber natürlich nicht die Betonung auf Diplomatie drin, sondern die Betonung auf weitere Waffenlieferungen. Und ich nehme an, dass Frau Wagenknecht und ihre Getreuen da die, sagen wir mal, die, ja, vielleicht die Betonung umdrehen wollen. Und dann kann man sich vielleicht auf so etwas einigen. Wie gesagt, im Bundesrat gibt es ja keine außenpolitischen Abstimmungen. Da gibt es ohnehin Enthaltung, wenn eine Landesregierung sich nicht einig ist. Insofern in der Präambel wird die CDU wahrscheinlich, nehme ich mal an, etwas weicher sein. Und in den außenpolitischen Abstimmungen dann im Bundesrat spielt es eh keine Rolle.
Bleiben Sie bei Ihren Bedingungen, Frau Wagen.
Na, erstmal ist gar nicht korrekt, dass die Länder bei Außenpolitik nicht mitzureden haben. Der Bundesrat hat einen Ausschuss für Auswärtiges. Also es ist verfassungsrechtlich sogar vorgesehen, dass die Bundesländer sich zu Außen...
Kennen Sie den Vorsitzenden?
Ja, Herr Kretschmann.
Nein, ja gut.
Ja, bisher hat er nur kaum eine Rolle gespielt. Aber,
weil er auch nicht muss.
Aber es ist verfassungsrechtlich offenbar vorgesehen, dass die Bundesländer sich zu außenpolitischen Fragen zu Wort melden, sonst gäbe es den nicht. Und es ist offenbar, und es ist vor allem auch etwas, was vielen, vielen Menschen, und gerade in diesen Bundesländern, das sagen ja auch die Umfragen, ganz extrem umtreibt. Und nicht nur die Menschen in diesen Bundesländern. Ich hatte im Vorfeld der Wahl eine Umfrage in Auftrag gegeben, gemeinsam mit Alice Schwarzer. Danach hat etwa die Hälfte der Deutschen Angst davor, in einen großen Krieg hineingezogen zu werden. Und zwar begründete Angst.
Es könnte sogar sein, dass Herr Kretschmer sagt, ich möchte auch den Krieg beenden. Das hat er den ganzen Wahlkampf über getan. Er hat auch nichts dagegen zu betonen, dass er sich für mehr Diplomatie und Frieden einsetzt. Aber auch Herr Kretschmer ist für die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland. Wie wollen Sie denn erreichen, dass er das coram publico vom Bundesrat oder wo auch immer wieder sagt?
Na, es sind 2/3 der Menschen in Sachsen nicht für diese Stationierung. Und es stimmt auch nicht, was Sie gerade gesagt haben, dass es gibt keine Fähigkeitslücke, die damit geschlossen wird. Oberst Adi Richter, der ja für die Friedrich-Ebert-Stiftung eine wirklich interessante Studie gemacht hat, hat sehr klar durchargumentiert und ist ein Militär, dass es keine Fähigkeitslücke gibt, sondern dass das Angriffswaffen sind. Und das betrifft vor allem diese Hyperschallraketen. Die sind
die
in der Lage,
gar nicht gibt.
Naja, die sollen ja kommen. Noch gibt es diese ganzen Raketen nicht. Aber der Beschluss ist
doch,
ja, dass
sie stationiert werden. Doch, die, von denen ich gesprochen habe, die gibt es natürlich schon.
Ja, also sind Sie auch dafür, dass die Hyperschallraketen nicht kommen? Nein, Herr Scholz hat klar gesagt, das okay gegeben, dass sie kommen. Und mit diesen Raketen könnte ein Enthauptungsschlag gegen Russland natürlich gestartet werden, weil man tief in russisches Territorium reinkommt, ohne große Vorwarnzeit. Das ist hochgefährlich. Und deswegen ist natürlich das kein Stabilitätsmoment, sondern ist etwas,
russische Waffen haben dafür gesorgt, dass der Kalte Krieg nie heiß geworden ist. Ja, das nennt man Abschreckung. So.
Ja, und es ist auch, ich möchte auch noch mal zu dem Punkt etwas sagen, wo Sie vorhin argumentiert haben, wir müssen nachrüsten, weil die anderen um uns aufrüsten. Also auf NATO-Territorium leben 10% der Weltbevölkerung, aber die NATO kontrolliert 60% der globalen Militärausgaben. Schon gegenwärtig. Das heißt, das, was jetzt passiert, ist, dass wir ein Wettrüsten weiter anheizen. Natürlich wird Russland nachziehen. Wenn hier aufgerüstet wird, wird woanders
Auch die Iskander-Raketen
sind eine Reaktion gewesen auf die Raketenbasen in Polen und Rumänien.
Wir
müssen endlich in die andere Richtung. Wir müssen mal wieder über Abrüstung und vertrauensbildende Maßnahmen reden.
Wir brauchen aber in Thüringen und in Sachsen eine Regierung. Und wenn nun Herr Kretschmer und Herr Vogt, nehmen wir an, sie werden Ministerpräsidenten, nicht sagen, wir werden das unterstützen, was Sie wollen. Dann gibt es keine Koalition? Ist das so? Bleiben Sie dabei?
Ich gehe davon aus, dass Herr Vogt und Herr Kretschmer ernst nehmen, was 2/3 der Menschen in den Bundesländern, deren Ministerpräsidenten sie werden möchten, was 2/3 der Menschen möchten. Und deswegen sollte man sich bei dieser Frage einigen. Und ich hoffe, dass wir dort uns einigen, weil wir wirklich, es ist uns ein Herzensanliegen, diese bundespolitische Debatte
aber
zu verändern,
sie uns
weil
mal,
es wichtig
mögen
ist.
Weil sie uns
ist
mal
dafür gibt es die Bundestagswahl aber im nächsten Jahr. Und darauf ist sicherlich auch der Wunsch der Menschen gerichtet.
Wie sollen die sich denn einigen? Können Sie uns ein bisschen helfen? Wie werden Sie denen entgegenkommen? Normalerweise ist es ja so, wenn man auf einen Partner zugeht und man hat einen Punkt, wo man weiß, da wird man sich nicht einigen, dann sagt man, okay, den klammern wir aus, reden wir erst mal weiter.
Aber ist es denn zu viel verlangt, dass eine Landesregierung das vertritt, was die Menschen in dem Land mit einer übergroßen Mehrheit wollen? Das ist doch ein urdemokratischer Anspruch.
Sie sind nicht die Mehrheit. Nur weil in einer Umfrage 2/3 der Menschen für etwas sind, heißt das noch lange nicht, dass die Landesregierung das 1:1 umsetzt. Und es ist auch nicht richtig, dass im Auswärtigen Ausschuss des Bundesrates Sie und Ihre Position eine Mehrheit haben. Eben nicht die Mehrheit im
Ausschuss. Ich habe nicht behauptet, dass wir im Auswärtigen Ausschuss die Mehrheit haben. Aber in den Bundesländern gibt es doch eine ganz klare.
Sie können dann dort gerne im Auswärtigen Ausschuss eine einzige Stimme einführen. Und der Rest in Deutschland sieht es anders als Sie und Ihre Partei. Insofern ist es völlig egal, was Sie in den Koalitionsvertrag da reinschreiben, weil die Bundespolitik entscheidet über Außenbeziehungen und solche Entscheidungen.
Ja, aber die Bundespolitik hängt doch auch von der Debatte ab. Ich meine, Herr Scholz,
das ist doch Schaufensterpolitik,
bis vor kurzem wurden wir geteert und gefedert, weil wir gefordert haben, dass es Verhandlungen geben muss, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Da wurde immer gesagt, Putin kann man nicht verhandeln. Plötzlich höre ich Herr Scholz heute im Sommerinterview, erzählt er jetzt, dass doch jetzt man mit Russland verhandeln sollte, was ich ja gut finde. Also das ist ja dringend notwendig.
Darf ich noch mal
alles andere beendet.
Kommt er denn zu einem solchen
Friedensgipfel? In der Schweiz war er nicht eingeladen. Ich hoffe, dass er kommt.
Haben Sie Frau Wanknecht?
Und ja, finde, Frage ist, sie hat ja eine besondere Nähe
zum
Kreml. Nein, ich
habe keine Nähe. Frau Wanknecht, jetzt hören Sie mal auf, wir wirklich das Niveau also das in die unterste Ebene fallen zu lassen.
Frau Wanknecht,
ich bin es auch wirklich
noch mal,
leid,
noch
immer wieder in die Ecke gestellt zu werden. Das möchte ich jetzt mal sehr klarstellen. Ich bin jemand, der Kriege verurteilt. Ich halte jeden Krieg für ein Verbrechen und deswegen halte ich Politiker, die Kriege beginnen, für Verbrecher. Mhm. Das gilt aber eben nicht nur für Putin. Das gilt für all diejenigen,
die darum geht es nicht in Ordnung. Und gegen diese Gleichsetzung amerikanischer gewählter demokratischer Präsidenten und deren Fehler.
Ja, und deren Kriege, der Irakkrieg,
Sie setzen die Politik dieser Länder vergleich. Sie setzen einen autokratischen Diktator, der Kinder aus Ukraine verschleppen lässt und der Kriege in Europa anführt, gleich mit einem Demokraten. Demokratischen Präsidenten in den USA, der einen falschen Kritik führt.
Nein, das ist eine heuchlerische Doppelmoral,
eine Gleichsetzung,
dass man auf der einen Seite einen Krieg verurteilt und andere Kriege
nicht. Nein, wir verurteilen
nicht.
Alle möglichen Kriege, aber wir reden jetzt über einen in
russischen Angriffskrieg in der Ukraine.
Jetzt muss ich hier einen Punkt machen, weil
ich demonstriere dafür, dass wir alles daran setzen, diesen Krieg zu beenden.
Frau Wang,
keine andere Möglichkeit, als das mit Verhandlungen zu erreichen, Waffenlieferungen beenden.
Wir kennen die Position. Ich möchte noch mal dahin zurückkommen, worüber wir heute Abend reden, nämlich: Wo ist die rote Linie für Sie zu sagen, darüber gehe ich nicht? Und bis dahin komme ich der CDU in Thüringen und Sachsen entgegen, damit wir dort all das, was Sie den Thüringern und Sächsinnen versprochen haben, was Sie gerne umsetzen würden für den Lebensalltag, wirklich
umsetzen
können.
Auch darüber müssen wir ja dann reden.
Ja.
Also ich meine, auch da ist
und da ist aber
offen,
die CDU ganz
ist die nah bei CDU, ja, ich weiß es nicht. Also so klar ist das nicht. Ich meine, die Situation auch in den sächsischen Schulen ist besser als in Thüringen. Aber sie ist
wo ist die rote Linie bei dieser außenpolitischen Bedingung?
Ja, ich führe doch hier keine Koalitionsverhandlungen. Ich finde, dass das Signal dieser Wahlen ganz klar ist. Die Menschen mit großer Mehrheit in diesen zwei Bundesländern wünschen sich, dass eine andere Außenpolitik gemacht wird. Und das sollte sich niederschlagen. Sie wünschen sich aber auch eine bessere Bildung. Sie wünschen sich innere Sicherheit. Sie wünschen sich Regierungen, die sich darum kümmern, dass nicht Leute im Land bleiben, die hier längst eigentlich keinen Aufenthaltsstatus mehr haben. Es gibt ja ganz viele Dinge,
diese Fragen zu beantworten.
Bei der Bildungspolitik bisher hat die CDU nicht geleistet, dass in ihren Bundesländern wenigstens jedes Kind
haben wir die beste Bildungspolitik.
Das wissen
wir
doch. Die beste Bildungspolitik ist sehr, sehr unterschiedlich. Also die
in Sachsen beispielsweise, in Bayern beispielsweise.
Auch in Sachsen ist das sehr vom Wohnviertel abhängig. Und
aber immer noch
in ärmeren Wohnvierteln ist auch dort
Rankings.
In vielen Schulen wirklich Land.
Da kommen wir jetzt nicht weiter. Deswegen frage ich mal, was ist denn eigentlich, wenn BSW und CDU sich nicht einigen? Rechnerisch könnten ja auch BSW und AfD so eine Bundesratsinitiative durchsetzen. Rechnen Sie damit?
Ja, das ist eine Option. Ich meine, Frau Miosga, wenn man sich zusammensetzt, ich meine, in Thüringen werden jetzt Optionsgespräche geführt, dann gibt es Sondierungsgespräche, dann gibt es die Entscheidung, ob man in Koalitionsverhandlungen geht. Und das bleibt natürlich hochkomplex angesichts dieser Wahlergebnisse. Und deswegen wird man zu Beginn nicht sagen können, wie es ausgeht. Aber ich bin schon sehr dafür, dass man allein aus Verantwortung für das Land, für die beiden Länder, jedenfalls alles Denkbare auslotet, um die Alternative zu verhindern. Und die Alternative wäre in beiden Fällen, dass die AfD einen Ministerpräsidenten stellt und in eine Regierung eintritt. Ich finde, beide Länder sind viel zu schade für irgendwelche Experimente. Und deswegen ist es den Schweiß der Edlen wert, ganz genau zu gucken, gibt es die Möglichkeit, jenseits dessen eine Regierung zu bilden, immer mit dem, was die Bürgerinnen und Bürger am Wahltag uns auf den Tisch gelegt haben.
Und die Frage an Frau Wagner,
ja, aber das zeigt doch, was, also die Wahlergebnisse zeigen doch, was die Menschen wollen. Und wenn man nicht möchte, dass die AfD immer stärker wird, dann muss man nicht einfach nur irgendwie sich zusammenraufen, sondern dann müssen die Menschen spüren, dass sich in ihrem Leben etwas konkret verändert, verbessert. Dafür muss es eine Bereitschaft geben. Also das muss man ja auch finanzieren dann am Ende. Da wird man sehen, wie weit die CDU da bereit ist. Und es muss eben vor allem aber auch ein Signal natürlich auch in außenpolitischer Hinsicht sein, weil das schon viele Menschen auch
bereit, also ich glaube, bei den Landtagswahlen, ist es entscheidend für die Leute, was bedeutet das für mein Leben? Das sind zum Beispiel wirtschaftspolitische Fragen. Wenn über VW-Werksschließungen in Leipzig diskutiert wird beispielsweise, wenn wir damit konfrontiert sind, dass unsere Wirtschaft seit 2 Jahren nicht nur stagniert, sondern schrumpft, da brauchen wir Lösungen. Und Sie haben es zu Recht angesprochen, die Menschen mömöchten jedenfalls zu 77% eine Kehrtwende in der Migrationspolitik. Sie möchten den Kontrollverlust ersetzen durch eine Migrationspolitik, die eben auch die Chance eröffnet, zu Integration zu kommen und damit auch zu einer Bereicherung in der Gesellschaft. Diese Punkte sind relevant.
Wenn Sie sich mit der CDU in dem Punkt nicht einigen in Thüringen und Sachsen, würden Sie dann sagen, okay, dann werden wir euch ein bisschen unter Druck setzen und das eben mit der AfD machen?
Also es geht nicht darum, was wir mit der AfD machen, sondern es geht darum, dass verstanden wird, was das Signal dieser Wahlen ist. Und wenn sich nichts ändert, wenn die Politik einfach so weitermacht wie bisher, egal ob mit
uns
oder ohne uns.
Aber Sie schließen es nicht aus an der Stelle, dass mit der AfD auch solche Anträge eingebracht werden könnten.
Die CDU hat in Thüringen mit der AfD Anträge eingebracht und durchgebracht. Also jetzt muss man nicht.
Welchen denn, bitteschön?
Ja, zum Beispiel eine Steuer, Grunderwerbssteuer zu senken. Haben Sie mit der AfD gemeinsam durchgestimmt? Ich werfe Ihnen das noch nicht mal vor. Nein, Sie haben den Antrag eingebracht.
Das war in den Ausschüssen, das ist im Plenum des Landtags nie entschieden worden.
Aber hören Sie mal, natürlich haben Sie damals
mit
der AfD gemeinsam gestimmt. Und ich finde auch, wir sollten mal diese hysterische Debatte aufhören.
Sie haben es doch angesprochen, Frau Wagenknecht. Ich hätte das doch von mir aus gar nicht gemacht.
Sie machen das auch in den Kommunen. Und es ist ja auch objektiv so. Die AfD verschwindet nicht dadurch, dass wir so tun, als gäbe es sie nicht. Sondern wenn man will, dass nicht mehr so viele Menschen jedes Vertrauen in die Demokratie verlieren, dann braucht es eine Politik, wo die Menschen das Gefühl haben, ihre Interessen, ihre Bedürfnisse werden ernst genommen. Das haben wir seit Jahren nicht gemacht. Sie sind doch die CDU ist doch die Mutter der AfD. Sie haben doch damals mit Merkel mit einer Flüchtlingspolitik das alles aufgebaut, dass die AfD
würden Sie die Stimmen der AfD nutzen, um diese außenpolitischen Bedingungen durchzusetzen, war meine Frage.
Wir reden zurzeit über Koalitionen. Und wenn wir über Koalitionen reden, hoffen wir, dass wir mit den Partnern gemeinsam ein gutes Programm durchsetzen können. Und dann gibt es eine Koalition. Und die AfD ist nicht Teil dieser Koalition. Ich sage nur, die CDU hat auch eine große Mitverantwortung dafür, dass wir jetzt diese 30%-Ergebnisse haben. Auch deshalb, weil man die AfD zum Beispiel, als sie noch eine konservative Professorin Partei war. Damals hätten sie die einbinden können. Sie haben das nicht gemacht. Seitdem wird also die AfD in eine Ecke gestellt, wo sie am Anfang noch nicht hingehört.
Ja, aber heute ist sie eindeutig dort. Und zwar jeden
man hat
Tag
aber
mehr.
Dazu beigetragen, sie zu radikalisieren, indem man eben sich nicht sachlich mit ihr auseinandergesetzt hat.
Also ich glaube, Radikalisierung und ein Programm für Extreme gibt es dann, wenn die politisch regieren, die Probleme nicht lösen. Das ist der entscheidende Punkt.
Das galt in der Endphase von Frau Merkel. Das galt damals vor allem
seitdem hat sich die AfD verdoppelt.
Ja. Und es gilt vor allem für die Ampel, ohne jede Frage. Die Ampel hat natürlich den Haupt, wir haben ja vorhin über die Grünen gesprochen, die Ampel hat die AfD in den letzten 2 Jahren verdoppelt. Das ist richtig. Aber umso mehr muss man doch jetzt versuchen, eine andere Politik zu machen.
Außenpolitisch
vertreten Sie das Gleiche wie die Ampel.
In der Wirtschaftspolitik, in der Energiepolitik, in der Finanzpolitik, in der Migrationspolitik, wenn es um innere Sicherheit geht.
Auch erst seit Neues.
Frau Wagenknecht, ich frage mich,
seit Neuestem.
Noch bis vor kurzem wurde ja jeder, der...
Darf Herr Brücker mal sprechen jetzt, bitte.
Danke, liebe Frau Mioska. Ich frage mich, Stichwort Radikalisierung, Frau Wagenknecht, wie und wann haben Sie sich eigentlich in den letzten Jahren so radikalisiert, was Sie gerade eben gezeigt haben in den Videos, die Sprache, die Häme, dieser Hass gegen die Ampel, gegen die Grünen, diese sehr rhetorische Verstärkung jetzt von links, obwohl wir sie schon von rechts als übel ausgemacht haben. Ich frage mich, woher kommt das eigentlich bei Ihnen? Warum werden Sie von Monat zu Monat immer härter? Heute Abend beste Beispiel. Wann ist das eigentlich passiert?
Ich habe mich nicht radikalisiert. Ich setze mich mit den Dingen auseinander. Und natürlich ist es so. Ich meine, natürlich sind die Verhältnisse in Deutschland heute für viele Menschen noch problematischer als vor 5 oder 10 Jahren. Ich meine, wir haben eine Wirtschaftskrise. Die deutsche Wirtschaft steht aktuell da, wo sie 2019 stand. Die Reallöhne waren Ende letzten Jahres auf dem Niveau von 2016. Ja. Viele Menschen haben in den letzten Jahren ganz real Wohlstand verloren.
Sie haben Angst, sie haben Existenzängste. Darüber reden
wir. Sie schreiben darüber, aber sie schreiben nicht darüber,
wie man das ändern kann. Aber wir sagen, keine Partei ist inkompetent und gefährlich, die in der liberalen, demokratischen Mitte steht.
Die Klima- und Energiepolitik der Grünen ist inkompetent, weil eine Maßnahme nicht zur anderen passt. Ich kann doch nicht, bevor ich die Netze ordentlich ausgebaut habe, immer mehr Windräder in die Wälder stellen und mich dann wundern, wenn zu viel Wind weht, dann habe ich negative Energiepreise, weil ich zu viel Energie habe. Wenn der Wind nicht weht, muss ich die Kohlekraftwerke ansetzen.
Ich verstehe, dass Ihre Aussagen dann bei Ihren Fans immer wieder zu neuem Mut und Applaus führen.
Es ist doch einfach keine kompetente Politik.
Frau Wagner, jetzt sind Sie in zwei Ländern so relevant, jetzt könnten Sie doch abrüsten und sagen, da gibt's ein Feld und da hinten steht die Rechte und die ist wirklich demokratisch sehr gefährlich. Und jetzt kommen wir mal vielleicht in Thüringen und Sachsen dazu, bessere Politik für diese Länder zu machen, anstatt irgendwelche in Präambeln reinzuschreiben, dass wir die Waffenlieferung an die Ukraine nicht mehr wollen. Was garantiert in Thüringen und in Sachsen nicht entschieden wird, wie der Krieg in der Ukraine ausgeht. Das wird dort nicht entschieden.
Nein,
glauben
Sie
es
mir. Wenn
dieser
Krieg sich ausweitet, dann müssen wir über
das
andere wichtige Themen nicht mehr reden.
Das liegt an Herrn Putin im Kreml. Er kann sofort aufhören.
Nein, es
er kann einfach
auch
aufhören.
Daran,
morgen.
Wie die NATO darauf reagiert.
Nein, er kann einfach morgen aufhören.
Daran,
glauben Sie mir.
Der
kann einfach
aufhören. Das wird er aber nicht tun. Das kann man sich wünschen, aber das wird er nicht
wegen
tun.
Unserer
also muss man verhandeln und muss versuchen, ein Ende hinzubekommen. Und wenn wir das nicht tun und wenn wir uns immer tiefer
immer
in diesen Krieg hineinziehen lassen, dann ist es ein großes Risiko. Und natürlich werden wir auch über Schulen reden. Wir werden über Migration und innere Sicherheit reden.
Das kommt bei Ihren Bedingungen aber gar nicht vor. Wie wäre es, wenn Sie mal so eine Schulbedingung an die Koalitionsverhandlungen schreiben?
Ja, natürlich.
Das wäre toll,
zum
aber doch nicht
gesagt,
den Krieg in der Ukraine in
einer Landesverfassung. Smartphones und Tablets raus aus der Grundschule.
Ja, das sieht die CDU
die
sogar genauso.
Veränderung der Lehrpläne in Richtung, dass man endlich auf die Kernfähigkeiten orientiert und nicht auf wolkige
dass Sie,
Kompetenzen.
Dass Frau Wagenknecht immer wieder auf ihren außenpolitischen Bedingungen beharrt, führt auch dazu, dass Sie auch innerhalb der CDU ein Problem haben. Darüber wollen wir heute wenigstens auch noch mal kurz sprechen. Dass nämlich Außenpolitiker Roderich Kiesewetter und auch 40 andere inzwischen gefordert haben, dass BSW in den berühmten Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU, den sie für die Zusammenarbeit mit AfD und mit Linke mal verfasst hat, 2018, den auszuweiten auf das BSW. Wird der kommen? Und wenn ja, wie soll denn das dann gehen?
Also wir haben 2018 einen Parteitagsbeschluss, was die Linke und die AfD anbelangt. Wer das ändern möchte, verkürzen, verlängern, der muss einen entsprechenden Parteitagsbeschluss herbeiführen. Das kann jedes Mitglied, jeder Delegierte kann das entsprechend veranlassen. Ich halte nichts davon. Ich will das ganz klar sagen, weil man muss natürlich aufpassen, dass man jenseits der Frage, gibt es genügend Schnittmengen mit einem möglichen Koalitionspartner, aufpassen muss, dass man nicht zu viele von vornherein als Möglichkeiten vom Tisch nimmt. Ich halte das nach wie vor bei der AfD selbstverständlich, aber auch bei der Linke für richtig.
Und das BSW?
Weil es da grundsätzliche Probleme gibt. Ja, beim BSW muss man sagen, dass wir in außen- und sicherheitspolitischen Fragen tatsächlich grundsätzlich sehr unterschiedliche Positionen haben. Das muss man sehen. Da sehe ich auch keine Chance, wie man das übereinander bekommen kann. Aber entweder wir wissen in vielen Bereichen noch nicht genug über das BSW oder wir lesen in den Programmen nach und sehen, dass beispielsweise in der Bildungspolitik gewisse Schnittmengen bestehen. Wir sehen, dass in der Migrationspolitik Schnittmengen bestehen, in gesellschaftspolitischen Fragen, wenn es um Cannabis-Legalisierung geht beispielsweise oder anderes mehr. Auch beim Staatsangehörigkeitsrecht sehe ich durchaus Schnittmengen, die ich beispielsweise mit einer Partei wie der Linken nicht sehe, die den Sozialismus in Deutschland einführen möchte.
Aber was interessant ist, dass in der Begründung, weil mit dem Unvereinbarkeitsbeschluss steht auch, oder war mit einer Begründung, die Mitgliedschaft der in der Kommunistischen Plattform, deren Sprecherin Sarah Wagenknecht viele Jahre war.
Das find ich, und jetzt habe ich wirklich mal die Chance, das endlich
das können Sie, zu stellen. Und könnten Sie richtig stellen, ob Sie, warum Sie bis heute da nicht offiziell ausgetreten sind?
Ich bin 2010 offiziell ausgetreten.
Nee, Sie haben es ruhen lassen.
Nicht mehr. Ja, es gibt keine offizielle Mitgliedschaft, die man beenden kann. Okay. Aber ich bin seitdem nicht mehr aktiv. Ich finde es wirklich bemerkenswert, wie seit wir das BSW gegründet haben, plötzlich meine frühkindlichen, also 20-jährigen Äußerungen mit einem Enthusiasmus zelebriert werden. Ich weiß nicht, ob Sie mit gleicher Intensität mal nachgeforscht haben, was Herr Scholz so in seinen Juso-Zeiten erzählt hat oder Frau Merkel, als sie noch FDJ Sekretärin war oder auch Frau Göring-Eckardt übrigens hat so eine Vergangenheit. Also ich finde das wirklich abenteuerlich.
Also Sie haben uns das ja gerade vorher alles vorgeworfen.
Als Sie den Unvereinbarkeitsbeschluss gefasst haben 2018, war ich lange nicht mehr in der Kommunistischen Plattform. Also insoweit ärgert mich das auch einfach, dass plötzlich uralte Äußerungen von mir, wo ich 20 war, so vorgekramt wären, als hätte ich das gestern gesagt.
Aber im Gegensatz zu Ihnen machen wir das ja gar nicht. Wir interessieren uns sehr viel mehr für die Zukunft und für die Frage, wie Ihre Vorstellungen dort sind. Wenn man ins Programm reinschaut, sieht das anders aus als das, was Sie früher gesagt haben. Jetzt muss man sich natürlich anschauen, ob das tatsächlich die Grundlage dann auch für Politik sein kann.
Ja, natürlich sieht das anders aus, weil ich glaube, jeder Mensch sollte eigentlich oder jedem Menschen sollte zugebilligt werden, sich zu entwickeln. Und wenn man meine Bücher kennt, wenn man meine Aufsätze kennt, dann weiß man, glaube ich, in etwa, wofür ich heute stehe. Und ja, das ist eine gerechte Leistungsgesellschaft. Genau die haben wir aber immer weniger. Also es gibt ja eben immer mehr Berufe, die früher mal einen relativ soliden Wohlstand ermöglicht haben, wo man heute mit seinem Einkommen von Monat zu Monat kämpfen muss. Es gibt tatsächlich auf der anderen Seite immer mehr junge Leute, die eben dann ein ererbtes Vermögen haben, wo sie nie was leisten müssen, trotzdem sehr luxuriös leben können. Das heißt, diese Spaltung, es geht immer weiter auseinander. Das Aufstiegsversprechen wird nicht mehr eingelöst. Ich finde, darüber brauchen wir doch eine gesellschaftliche Debatte. Ja. Auch über diese Kluft, dass auf der einen Seite Leute nichts anderes bewegt, als wo sie ihr Geld anlegen und auf der anderen Seite immer mehr Kinder in Familien aufwachsen, die nicht mehr richtig heizen können, wo der Kindergeburtstag gestrichen wird, wo der Urlaub gestrichen wird. Und auch über diesen Unterschied zwischen Mittelstand, wo sehr, sehr viele kämpfen müssen, richtig kämpfen müssen, kleine, mittlere Unternehmen und auf der anderen Seite Großunternehmen, die selbst in diesem Jahr mitten in der Krise noch mal so viele Dividenden ausgeschüttet haben wie nie zuvor. Ja, die teilweise mehr ausschütten, als sie Gewinn machen, was nicht gerade innovationsträchtig ist.
Glauben Sie, Frau Wagenknecht, den Wandel?
Also ich entnehme jetzt Ihren Worten, Sie wollen den Kommunismus nicht wieder zurück. Und den Sozialismus auch nicht. Und der steht ja auch nicht in Ihrem sehr dünnen Parteiprogramm beim BSW. Steht es ja nicht mehr. Ja,
ich wollte also nur noch einmal einen Blick in meine Bücher geworfen hätten, würden Sie wissen, dass ich den Kommunismus bestimme.
Das ist ja schon mal versöhnlich. Dann sind wir da ja schon auf einer Ebene. Nein, ich glaube natürlich, Frau Wagenknecht, den Wandel, so wie zu Recht wir vielen Politikern ihren persönlichen Wandel auch zugestehen sollten. Und trotzdem bleibt für mich zwischen CDU und BSW, und darum geht es ja, die Sollbruchstelle tatsächlich dann in Richtung Unvereinbarkeitsbeschluss auf den außenpolitischen Fragen. Vor allem bei einer strategischen Frage, wollen wir im Westen ein partnerschaftliches Bündnis mit Demokratien sein, und das ist die USA, oder gehen wir wieder zurück in eine Russlandliebe, die völlig unverständlich ist nach dem, was wir seit 2 Jahren da erleben. Und ich glaube, das ist ein Thema, das wird es auf Bundesebene und nur dort geben. Dazu braucht man keinen Unvereinbarkeitsbeschluss. Deswegen glaube ich auch, dass die CDU außer der scharfen Mauer nach rechts, die wir alle unterschreiben sollten, weil es dort antidemokratische Begehrlichkeiten gibt, muss man irgendwann in der CDU die Frage dann aber auch Richtung Linkspartei stellen, wo du kaum noch einen Funktionär findest, der die DDR live erlebt hat, ob diese Unvereinbarkeitsbeschlüsse jenseits der Rechten überhaupt noch strategisch sinnvoll sind. Die Debatte werden sie kriegen. Ob sie die noch vor der Bundestagswahl bekommen, weiß
ich nicht. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Aber ich glaube nicht, dass Bodo Ramelow, der wäre normalerweise ein westdeutscher Konservativer.
Ja, aber ich glaube nicht, dass wir über die Linken noch große Diskussionen führen müssen. Ich glaube einfach,
aber jetzt aktuell gibt es sie noch.
Ja, es gibt sie noch, aber es spricht alles dafür, dass das nach der nächsten Bundestagswahl nicht mehr der Fall sein wird.
Aber im Moment könnte man eine Stimme der Linken gebrauchen in Thüringen.
In Thüringen gäbe es sie auch nicht mehr, wenn Bodo Ramelow nicht wäre.
Die Ramelow-Stimme hätten Sie schon gerne.
Die Ramelow-Stimme könnten Sie auch haben. Würden Sie denn jetzt so ein bisschen andeuten, ich höre es zumindest leicht raus, dass dieser Unvereinbarkeitsbeschluss mit den Linken langsam überkommen ist?
Nein, das konnten Sie bei mir nicht raushören.
Er meinte, der würde sich erledigen, weil die Linken dann nicht mehr da sind.
Und dann brauchen wir auch nicht mehr darüber zu diskutieren.
Nein, die Linke wird an Relevanz verlieren. Das tut sie ja jetzt schon. Wir haben einen Sonderfall in Thüringen, das ist richtig. Das ist aber in der Person von des Ministerpräsidenten Ramelow begründet. Ansonsten spielt die Linke keine Rolle mehr. Und ich verstehe das im Übrigen auch, weil die Linken, die sind abgedriftet, nicht nur was die Wirtschafts- und Sozialpolitik anbelangt, wo sie schon immer so waren, sondern sie haben auch im Bereich der Gesellschaftspolitik so ein wokes, linksalternatives Weg eingeschlagen. Da braucht sie niemand.
Das ist jetzt der Punkt, wo die beiden sich annähern werden. Ja, Sie brauchen nichts mehr sagen, weil die Zeit ist zu Ende.
Und
wir werden wann anders darüber weiter diskutieren, weil da steht Ingo Zamperoni und wartet darauf, dass ich rübergebe. Ingo, was macht ihr heute?
Tja, nicht nur bei euch Gesprächsbedarf, denn den gab es bei der Ampel auch nach der Sommerpause heute eine ganze Menge davon. Ganz oben auf der Liste gerade das Thema Asylpolitik und welche Gedankenspiele es dazu heute gab, auch von der Opposition, das und mehr. Wie etwa der Abschluss der Paralympics in Paris, gleich bei uns in den Tagesthemen.
Also die Politik ist ja auch angeklungen, reden wir zu einem anderen Zeitpunkt. Danke Ingo, gucken die Tagesthemen. Ich bedanke mich bei der Runde für die lebhafte Diskussion, bei Ihnen fürs Interesse und bei Ihnen zu Hause natürlich auch. Bis nächsten Sonntag.